Lasst uns zum Kreuz kommen und noch beten, bevor wir auf Gottes Wort hören. Wir stehen dazu auf. Und so stehen wir vor dir, großer Gott, vor deinem Kreuz. Vor dem Kreuz, was du errichtet hast, was du gewollt hast, damit unsere Schuld vergeben wird. Damit dein Sohn daran stirbt und mit seinem Blut wegwäscht und bezahlt, was uns von dir trennt als Menschen. Danke dafür, dass wir auf dich schauen dürfen. Danke dafür, dass wir in dieser Beziehung mit dir stehen und mit dir leben dürfen. Danke, dass dein Wort zu uns spricht, auch heute. Und dass wir in deinem Wort deinen Willen erkennen dürfen, der unser Leben verändern möchte. Segne du uns. Lass uns hinhören, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Gemeinsam essen. Eine gute Gelegenheit, um Menschen kennenzulernen. Zu einer guten Feier oder aber auch nur zu einem freundschaftlichen Treffen gehört Essen dazu. Vor gut einem Jahr war Lydia schwanger und wir erwarteten unseren kleinen Bennett. Am Sonntagmittag für Besuch zu kochen wurde immer schwerer. Irgendwann einmal wollten wir dann aber doch 4 junge Männer einladen. Als ich dies Lydia vorschlug, guckte sie mich verdutzt an und sagte nur: "Aber ich werde nicht kochen." Prompt kam die Antwort: "Verständlicherweise. Was ist die Alternative?" ist dann natürlich die nächste Frage. Und Gott sei Dank für eine Pizzeria. Ein Anruf, 4 Familienpizzen und eine Wohnung brechend voll. Gemeinsam essen. Ein Ausdruck der Gemeinschaft, der Beziehung, der Wertschätzung. Es wäre uns nicht im Entferntesten in den Sinn gekommen, an diesem Sonntagmittag unseren Besuch einzuladen und ihnen altes, ausgetrocknetes Brot hinzustellen, während man schnell zum Telefon greifen kann und sich Essen bestellen könnte. Als Gott durch Maleachi zum Volk sprach, fragten sie ihn: "Woran sehen wir, dass du uns lieb hast?" Darüber haben wir letztes Mal nachgedacht. Und Gott verwies und erzählte ihnen und zeigte ihnen auf, wie sehr er sie liebte, als er sie erwählt hat. Dass man in seiner erwählenden Liebe sehen kann, wie sehr Gott sein Volk geliebt hat. Alle Welt wird dies anerkennen, so schloss der Text vom letzten Mal. Doch worin liegt dann genau das Problem? Das Problem liegt darin, dass das Volk Israel altes Brot auf den Tisch stellt, anstatt die gute Pizza zu bringen. Mit Vers 6 in Kapitel 1 wendet sich Gott genau diesem Problem zu. Das Problem liegt tief. Sehr tief. Das Problem ist, dass der Priesterdienst entweiht wurde, dass der gesamte Dienst vom Volk entweiht wurde. Wie? Gott wird es entfalten, wir werden die Texte gleich lesen. Die Entweihung des heiligen Priesterdienstes ist einer der schwersten Anklagen im Propheten Maleachi. Gott klagt an: Die Israeliten haben die Heiligkeit Gottes verachtet. Die Opfer, die sie bringen, die Opfer, die der innigste Ausdruck einer tiefen Beziehung zu Gott waren keine guten Opfer. Sie haben durch ihre Opfer sichtbar gemacht, dass ihre Beziehung zerstört war. Und wie? Wie wurde es sichtbar? Indem die Tiere, die gebracht wurden, die Früchte, die gebracht wurden, die Opfer, die man Gott opferte, mangelhafte Opfer waren, fehlerhafte Opfer waren. Der Priesterdienst wurde entweiht durch mangelhafte Opfertiere. Lasst uns hineinschauen in den letzten Propheten einmal mehr und die Reihe fortsetzen. Wir haben letztes Mal die ersten 5 Verse betrachtet und von Vers 6 weiter uns anschauen, wie das Volk Israel sich an Gott schuldig gemacht hat, wird hier deutlich. Wir lesen von Vers 6, ich lese von Vers 6 bis Vers 10. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich, spricht der Herr Zebaoth, zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht: Wodurch verachten wir denn deinen Namen? Dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht: Womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinen Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde? Spricht der Herr Zebaoth. So bitte doch Gott und seh, ob er uns gnädig sei. Denn meint ihr, nachdem solches von euch geschehen ist, er werde euch gnädig ansehen? Spricht der Herr Zebaoth. Dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth, und das Feuer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Niemand von uns würde zum Mittagessen seinen Freunden Essen servieren, das man nicht mehr essen könnte, das nicht mehr wirklich was taugt. Die Reste, die gerade vielleicht noch so übrig geblieben sind, aber eher schon, wenn überhaupt, noch den Hühnern gegeben werden könnten. Und schon erst recht nicht, wenn ein gutes, erschwingliches Essen einfach dasteht, man es bestellen kann, ein Anruf weit entfernt ist oder vielleicht auch nur einfach aus dem Kühlschrank geholt werden müsste. Doch genau so geht das Volk Israel mit Gott um. Genau das ist die Anklage. Was sollte eigentlich selbstverständlich sein? Es sollte selbstverständlich sein, dass ein Sohn seinen Vater ehrt. Es sollte selbstverständlich sein, dass ein Knecht seinen Herrn ehrt. Ein jeder weiß das. Das Volk Israel weiß es doch auch. Üblicherweise ist es so. Nur nicht bei den Israeliten. Wo ist die Ehre, fragt Gott. Wo ist die Achtung und die Ehrfurcht? Gott klagt sein Volk an. Ihr Fehlverhalten offenbart, dass sie den Bund mit Gott nicht mehr schätzen. Er selbst, und darüber, wie gesagt, haben wir letztes Mal nachgedacht, er selbst schätzt den Bund, er hält ihn hoch, er ehrt ihn, er hat ihnen doch sein Wort gegeben. Aber er zeigt ihnen auf, wo es deutlich und sichtbar wird, dass sie den Bund nicht mehr schätzen. Er, der allmächtige Gott, der Herr Zebaoth, der Gott allmächtig, der sie aus der Gefangenschaft immer und wieder herausgeführt hat. Er, der sich ihnen immer wieder offenbart hat. Er steht zu seinem Wort. Doch was sagt das Volk? Sie stellen hier wieder die Frage. Ende von Vers 6. Wodurch verachten wir denn deinen Namen? Sie verstehen es nicht. Sie sehen noch immer nicht ihre Schuld ein. Ob sie es verstehen oder nicht, der Gedanke ist vielmehr, dass sie es nicht verstehen wollen. Denn es ist offensichtlich. Es ist eindeutig. Indem sie den Herrn verachten, indem sie sich schuldig machen. Sie fangen an, mit Gott zu diskutieren. Sie wollen wissen, womit sie sich der Verachtung schuldig gemacht haben. Und Gott antwortet ihnen. Sie opfern Unreines. Aber womit? Wie opfern wir dir Unreines? Und Gott geht ins Detail. Sie sehen es immer noch nicht. Sie wissen doch, welche Tiere sie bringen. Sie wissen doch, welche Opfer sie grundsätzlich zum Tempel bringen. Aber nein. Womit? Was machen wir falsch? Indem sie den Tisch des Herrn verachten. Verachten, das ist die Worte. Es wird gesteigert. Das ist nicht nur einfach, dass Unreines gebracht wird, sondern selbst dort, wo man an den Tisch kommt, sie verachten diesen Tisch des Herrn. Gott möchte, dass die innere Einstellung, ihn zu ehren, Gott zu ehren, in konkrete Handlungen übergeht. Deswegen hat er auch das Gesetz ihnen gegeben. Sie haben einen Bund, Gott hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen und er hat ihnen ein Gesetz gegeben, wie sie zum Ausdruck bringen, dass sie in einer gesunden, guten Beziehung mit ihm leben. Was machen sie stattdessen? Sie entehren diesen Bund. Sie missachten ihn. Sie zerbrechen die Gemeinschaft. Sie brechen die Gemeinschaft förmlich ab. Sie besudeln den Tisch, aber nicht nur den Tisch des Herrn. Nein, sie besudeln damit Gott selbst, indem sie genau diese Opfer bringen. Sie entweihen den Priesterdienst. Sie entweihen die Beziehung, die sie zu Gott haben. Und wie? Indem sie mangelhafte Opfer darbringen. Opfer, die zum Ausdruck bringen, dass sie Gott verachten. Selbst den weltlichen Fürsten würden sie solche Opfer nicht bringen. Versuch es doch, sagt Gott. Bringt es doch. Ihr würdet es nicht tun. Und damit, und das ist die schwerwiegendste Anklage, damit haben die Priester ihre ureigenste Aufgabe verstoßen und verachtet. Genau das war doch der Auftrag gewesen, warum Gott sie zum Volk gegeben hat. Sie sollten in dem Dienst stehen und immer wieder neu durch die Opfer als Vermittler zwischen Gott und dem Volk dastehen und die Opfer darbringen. Gott hatte es ihnen aufgetragen, eine ganz besondere Rolle ihnen zugedacht. Doch die Priester nehmen diese Aufgabe nicht wahr. Aber es sind nicht nur die Priester. Wer bringt denn die Opfer? Wer kommt denn zum Tempel mit diesen Opfern? Es ist ein jeder aus dem Volk selbst. Gott liebt sein Volk unverbrüchlich. Seine Liebe wird nicht aufhören. Der Bund wird nicht zerbrechen von seiner Seite. Doch die Israeliten, sie brechen ihn immer wieder aufs Neue. Die Priester hätten hier einschreiten müssen. Ich hatte es schon angedeutet. Sie hätten sich weigern müssen. In 3. Mose 10, Vers 10 heißt es, ausdrücklich an die Priester gerichtet für ihren Dienst. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündigt hat. Was bringen sie? Sie bringen unreine Opfer dar. Warum bringen sie es da? Sie unterscheiden es nicht mehr. Die Priester haben in ihren Aufgaben versagt. Sie tun es nicht. Sie nehmen diesen Auftrag nicht wahr und so werden mangelhafte, fehlerhafte Opfergaben geopfert. Wenn dieses Verhalten nicht aufhört, so sagt Gott, können sie die Tore gleich schließen. Schließ doch die Türen zu. Dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, Vers 10, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Solch ein Gottesdienst ist so gut wie gar kein Gottesdienst. Dann würde wenigstens diese Heuchelei aufhören. Dann würde wenigstens aufhören, dass ein Rauch und eine Asche aufsteigt, die eigentlich ein lieblicher Geruch in Gottes Nase, bei Gott sein sollte. Das ist, wie es uns im Alten Testament präsentiert wird. Da, wo Opfer dargebracht werden, freut Gott sich dran. In der Regel. Hier steigt ein Geruch auf, der eine Beleidigung ist. Ein übler Geruch in Gottes Nase. Wusstet ihr, dass man bei den Düften auch heute noch zwischen vier verschiedenen Schwellen unterscheidet? Bin ich zufällig letzte Woche drüber gestolpert. Man bezeichnet das als Schwellen. Die erste Schwelle ist die Duftwirkungsschwelle. Wir nehmen als Menschen etwas noch gar nicht wahr. Wir können es noch nicht riechen, wir nehmen es also nicht bewusst wahr. Aber der Körper reagiert schon drauf. Es gibt, das kann man messen, dass der Körper anfängt darauf zu reagieren, selbst wenn wir es noch nicht riechen können. Das zweite ist dann die Wahrnehmungsschwelle. Wir riechen etwas, wir nehmen es wahr. Wir können es zuordnen, noch nicht ganz zuordnen, aber wir wissen, da ist irgendwie Geruch in der Luft. Die Wahrnehmungsschwelle. Die dritte Schwelle ist das, was wir an sich in der Regel kennen, die Erkennbarkeitsschwelle. Wir erkennen den Geruch, sei er angenehm oder aber sei es aufdringlich. Wir kennen den Moment, jemand betritt den Fahrstuhl und man denkt sich, holla die Waldfee. Was ist das für ein Geruch hier? Aufdringlich. Wenn es über aufdringlich hinausgeht, dann greift die vierte Schwelle, die sogenannte Fluchtschwelle. Unbewusst wird eine Fluchtreaktion ausgelöst. Das sind so die vier Unterscheidungen, die man bei Düften macht. Die Opfergaben, die das Volk Israel hier opfert, löst bei Gott die Fluchtschwelle aus. Er kann es nicht mehr riechen. Er kann ihr Verhalten nicht mehr tolerieren. Es ist mangelhaft, was hier geschieht. Nicht, dass wir uns hier missverstehen. Um ein Beispiel aus dem Neuen Testament aufzugreifen. Die Witwe kommt und legt ihren letzten Cent in den Spendekasten. Ihren letzten Cent. Und dieser letzte Cent ist mehr wert als all der Reichtum, den die reichen Leute vor ihr hineingelegt haben. Das Problem hier ist, dass die Menschen, obwohl sie etwas anderes haben vom Volk Israel, Gott den billigsten Fusel opfern. Dass sie einfach das billigste Zeug ihm bringen, während sie selbst das Gute für sich verbrauchen. Und hier können wir uns fragen und brauchen nicht nur einfach nach Israel schauen und verdutzt reagieren, sondern hier können wir uns selbst fragen, wie sieht es bei uns denn aus? Geben wir Gott unser Bestes? Geben wir Gott dem heiligen Gott, dem allmächtigen Gott, dem Herrn Zebaoth, der er auch heute noch ist, unser Bestes. Wir verdanken ihm alles. Wir verdanken ihm unser Leben. All das, was du hast, verdankst du Gott. Ihm allein. Ein Geschäftsmann sagte letztens, Gott möchte nicht nur unser Geld, sondern auch unsere Zeit. Und für uns Geschäftsleute sind 10% unserer Zeit oftmals schwerer zu geben als 10% unseres Geldes. Wie wir unsere Zeit verteilen, sagt viel über unsere Wertschätzung aus, über unsere Einstellung aus. Darf ich uns diese Frage mit auf den Weg geben? Es ist eine Frage, die mich immer wieder begleitet. Wie fülle ich meinen Alltag? Wie verteile ich meine Zeit? Wofür nehme ich mir Zeit? Wie viel meiner Zeit plane ich bewusst für Gott ein, für diese Beziehung zu meinem Herrn? Wir haben heute Morgen zusammengesessen als Prediger der Gemeinde Und zufälligerweise, die Predigt war schon geschrieben, zufälligerweise kamen wir genau auf dieses Thema zu sprechen. Die Frage der Zeit, die Frage der Wertschätzung, wie pflegen wir unsere Beziehung zu Gott? Ist es nur, dass wir am Ende des Tages noch die letzten Überbleibsel nehmen und sie für Gott investieren? Dass wir schauen, wenn ich es noch irgendwie in meinen Alltag hineinkriege, dann erscheine ich auf einer Gebetsversammlung oder dann verbringe ich Zeit in einem Hauskreis? Oder ist das etwas, was uns wichtig ist, weil wir den Herrn lieben, weil wir in der Beziehung mit ihm stehen, weil wir in einem Bund mit ihm stehen, dass wir mit ihm Zeit verbringen wollen, dass wir es in einem Terminkalender eintragen? Ich unterhielt mich mal mit einem Geschäftsmann, selbstständig, und gerade bei Selbstständigen, die, wenn man das Leben kennenlernt, wie stressig es sein kann. Er sagte mal ganz einfach, er sagte, im Terminkalender steht der Termin drinne für die Gemeinde und da drinne steht er. Dann kann die Geschäftsleute noch so viele Termine haben wollen, ich habe einen Termin. Er ist eingetragen. Da hat jemand bewusst eine Entscheidung getroffen, dass er genau weiß, in seinem Geschäftsleben würde ihn aufessen. Er hätte überhaupt gar keine Zeit mehr für irgendetwas anderes, wenn er nicht bewusst eine Entscheidung in seinem Leben getroffen hätte. Dass es im Terminkalender drinne steht, hier nehme ich mir Zeit für meinen Gott. Und darüber hinaus ließ es sich weitergehen. Andere Prioritäten im Leben, für meine Familie. Wie planen wir unsere Zeit ein? Unser Zeitplan sagt viel über unsere Beziehungen aus und nicht zuletzt über unsere Beziehung zu unserem Herrn. Mögen die Opfer, die wir bringen, die wir auch heute bringen, nicht nur einfach das Überbleibsel sein, der Rest, der billige Fusel, den wir irgendwie noch entbehren können, sondern möge es ein Ausdruck sein der Wertschätzung, der Dankbarkeit, die wir für Gott empfinden, dass er uns Sünder die Schuld vergeben hat, dass wir am Kreuz Vergebung erfahren durften. Möge es ein Ausdruck sein einer tiefen Liebesbeziehung, die wir zu unserem Herrn haben. Möge es sichtbar werden in den Taten, in den Opfern, die wir bringen. Aber das Problem bei Israel war nicht nur einfach 2, 3 Opfer, die sie gebracht haben, dass sie immer wieder neu diese Opfer, die sie gebracht haben, damit vor Gott deutlich gemacht haben, dass sie nicht ihn wirklich wertschätzen. In den Versen 11 bis 14 wird noch ein ganz anderes Problem deutlich, und das ist ihre innere Haltung. Dieser gesamte Dienst, der Priesterdienst, den die Priester hier wahrnehmen, wird nicht nur dadurch entweiht, dass sie fehlerhafte Opfertiere darbringen, sondern dass sie ein überhebliches Wesen, eine überhebliche Persönlichkeit deutlich machen. Und das sind die Verse 11 bis 14. Durch ihr überhebliches Wesen wird der Dienst entweiht. Lasst uns weiterlesen. Denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden, und an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Denn mein Name ist herrlich unter den Heiden, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal, und bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth. Denn ihr bringt herzu, was geraubt, was lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Sollt mir solches gefallen von eurer Hand, spricht der Herr, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Gottes Name wird angebetet. Das ist, was uns dieser Text vor Augen führt. Unter den Heiden wird die Größe Gottes gesehen, sie wird anerkannt, aber nicht in Israel. Nicht bei seinem Volk, nicht bei den Menschen, mit denen Gott in einem Bund steht. Die Menschen, die mit dem Bund an sich nichts zu tun haben, sie beten Gott an. Der Text sagt nicht, dass die Heiden an Gott als ihren einzigen Erlöser glauben. Das ist nicht, worum es hier in dem Text geht. Es geht aber darum, dass wir den großen Gott als den Herrn, als diesen großen Gott, wie er sich selber hier bezeichnet in Vers 14, anerkennen. Wir haben in der Bibel immer wieder, gerade im Alten Testament, Berichte, wir denken nur an Daniel, dass dort Könige aufstehen und sagen, der Einzige, der angebetet werden soll, ist der Gott Daniels. Um solche Momente geht es, dass sie auf einmal eingesehen haben, die Heiden, dass alle ihre Götter versagen und dass es nur einen wahren Gott gibt. Wie sie persönlich zu ihm stehen, ist an dieser Stelle Gott erstmal nebensächlich. Ihm geht es darum, dass die Heiden es anerkennen, während das Volk Israel es nicht tut. Und das ist paradox, das ist ein Widerspruch. Während also die Heiden die Größe Gottes anerkennen, ihm opfern, ihn anbeten, tut es sein Volk nicht. Ja, die Priester, die Diener tun es nicht. Und auch hier wird der Ton wieder verschärft. Vers 12 sagt er, und die Opfer sind für nichts zu achten. Des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Was für ein fast schon Wahnsinn. Sie haben die 5 Bücher Mose, ihr Auftrag als Priester ist es, genau das zu lehren. Und das Gesetz macht deutlich, wie wichtig die Opfer sind. Und was sagen sie? Es ist für nichts zu achten. Gott setzt Opfer ein als den Ausdruck eines aufrichtigen Herzens. Doch die Priester, sie verachten die Opfer. Ja, sie klagen sogar darüber, wie schwer es ist, was für ein hartes Schicksal sie trifft, all diese rechten, kultischen Dinge einhalten zu müssen, in Vers 13. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal. Sie sehen die Opfer und sagen, nee, das ist einfach zu schwer. Und gleichzeitig steht hier nicht nur das Volk Israel, nicht nur die Priester, sondern das gesamte Volk schuldig vor Gott. Sie stehen gemeinsam wieder da. Sie stehen gemeinsam am Tisch des Herrn. Ausreden gibt es nicht. Sie bringen die Opfer einmal mehr. Sie, die eigentlich den großen Gott anbeten sollten. Ich bin ein großer König. So schließt dieses Kapitel in Vers 14. Und ihn sollten sie anbeten, sich zu ihm bekennen. Doch der Gegensatz ist der Fall. Sie wenden sich ab. Der Priesterdienst wurde entweiht durch ein überhebliches Wesen. Die Welt sieht, wie Gott an seinem Volk handelt und erkennt ihn an, preist ihn. Doch nicht sein Volk. Welch ein Widerspruch. Wir Menschen, wir nehmen uns immer für so wichtig. Das liegt irgendwie an uns, dass wir sehr schnell stolz und überheblich werden. Doch jemand sagte mal, es kommt nicht darauf an, wie wir über Gott denken. Was Gott über uns denkt, ist unendlich viel wichtiger. Was Gott über uns denkt, ist unendlich viel wichtiger. Gott sieht tief in unser Herz. Er sieht das Volk Israel, er weiß, was ihre Haltung ist. Er weiß, dass sie in dieser verachtenden Haltung vor ihn treten. Er sieht nicht nur ihre Taten, er weiß, was im Herzen vor sich geht. Unsere Verachtung, wo wir sie an den Tag legen, unsere Überheblichkeit, sie weckt nicht Gottes Sanftmut, sie weckt Gottes Zorn. Ich glaube, wir Menschen blenden und betrügen uns selbst, wenn wir meinen, dass Gott es schon nicht merken wird, wenn wir nicht bereit sind, ihm den gebührenden Respekt zu zollen. Den Respekt und die Ehre zu bringen, die dem großen König allein gebührt. Wir feiern heute Abendmahl. Der Tisch des Herrn ist bereitet. Es wurde von Gott selbst eingesetzt. Ich saß zu Hause und mir kam ein Gedanke einer Parallele, die aus dem Text, den wir gleich auch noch hören werden, aus 1. Korinther 11, mir in den Sinn kam. Es gibt dort einen Vers, der immer wieder gelesen wird, natürlich, während der Text gelesen wird. Vers 27, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Irgendwie eine interessante Parallele. Hier ist das Volk Israel, es bringt Unreines, Unheiliges, es redet sich raus, es zeigt nicht die Haltung der Demut vor Gott, sondern der Überheblichkeit. Ja, sie bringen dies Unreine, dies Unwürdige. Und auf einmal hier auf der anderen Seite im Neuen Testament, das Abendmahl, und wir als Gemeinde werden herausgefordert, nicht unwürdig am Abendmahl teilzunehmen. Es sind Verse, und gerade auch dieser Vers, der häufig missbraucht wurde und auch missbraucht wird. Mir ist es bekannt, dass eine Gemeinde einmal im Jahr nur Abendmahl feiert. Heute, also ein aktuelles Beispiel aus unserer Zeit. Und dann stehen die Verantwortlichen vor der Gemeinde und sagen, wer ist würdig zu essen und zu trinken? Keiner fühlt sich würdig. Und das Brot und der Wein werden weggepackt. Und man feiert das Abendmahl noch nicht einmal dieses eine Mal im Jahr, wo man es feiert. Irgendwas stimmt doch nicht, wenn wir so weit gekommen sind, dass wir so über diese unwürdige Haltung nachdenken, dass das hier im Neuen Testament gemeint sein soll. Und es ist auch damit nicht gemeint. Wenn wir uns 1. Korinther 11 anschauen würden, das heute nicht das Thema ist, würde eines offensichtlich werden, was aber hier auch offensichtlich wird, dass es um die innere Haltung geht. Bei den Korinthern im Neuen Testament ist eines an den Tag getreten, was auch hier beim Volk Israel an den Tag getreten ist, dass die innere Haltung völlig daneben lag. Dass man nicht in dem gebührenden Respekt, in der gebührenden, ehrerbietenden Haltung vor Gott lebt, tagtäglich. Nicht nur in dem Moment, wo wir zum Wein und zum Brot kommen, nicht nur in dem Moment, wo die Opfer gebracht werden, sondern tagtäglich in dieser Haltung vor Gott zu leben. Wenn du nicht aufrichtig vor Gott dein Leben führst, wenn die Einstellung, die grundsätzliche Einstellung im Leben bei mir nicht stimmen würde, sollte ich nicht am Brot und am Wein teilnehmen. Es könnte tödlich enden. Das ist, was uns 1. Korinther deutlich macht. Wenn du nicht aufrichtig vor Gott dein Leben führst, dann nimm nicht teil. Die Folgen könnten gravierend sein. Der Preis könnte dein Leben sein. Es geht Gott nicht einfach nur, auch bei Malachi 1 hier, nicht um einen Streit, den man in der Familie hatte. In 1. Korinther 11 beim Abendmahl geht es nicht um einen Streit, den du vielleicht heute Morgen noch mit deinen Kindern oder hattest, so gewisse Meinungsverschiedenheiten, sodass du nun in Sorge sitzen musst, bin ich würdig? Nein, würdig ist keiner von uns. Wir sind würdig, weil uns das Lamm Gottes reingewaschen hat zu kommen. Und wenn wir aber nicht mit der gebührenden Haltung leben als Kinder Gottes, dann sollten wir nicht teilnehmen. Dann leben wir wie das Volk Israel zur Zeit Maleachis und meinen Gott, uns über Gott lustig machen zu können. Ein Leben mit Gott und für Gott zu leben, bedeutet aufrichtig und ehrlich vor dem großen König zu leben, überheblich zu leben, Gott ein Wort zu geben, so wie es das Volk Israel tat, und es dann wieder zu brechen, ja, die Gebote zu verachten, offenbaren, was das eigentliche Problem ist. Gott steht zu seinem Bund, wir brechen den Bund. Gott steht zu seinem Bund mit der Gemeinde, Gott steht zu seinem Bund mit dir. Es ist nicht Gott, der den Bund bricht, wir sind es, die den Bund brechen. Was sollten wir also tun? Am Ende 2, 3 Gedanken. Zum einen, wir sollten ehrlich werden. Das Volk Israel war nicht ehrlich zu sich selbst. Sie kannten die Gesetze und wenn sie sie nicht kannten, dann sollten sie ehrlich werden, dass sie sie nicht kannten und dort anfangen. Ehrlich zu werden, aufhören, sich selber zu belügen und betrügen, das ist, was wir Menschen als erstes tun sollten. Als zweites, wenn wir an den Punkt gekommen sind und feststellen, dass da Dinge nicht in Ordnung sind und keiner von uns ist so heilig, dass alles in Ordnung ist, weder bei mir noch bei dir, sollten wir Buße tun, sollten wir umkehren. In dem Moment, wo wir ehrlich zu uns werden und Gott aber auch erlebt haben, wo die Dinge in Ordnung gebracht worden sind, wo Gott Vergebung geschenkt hat, können wir Danke sagen. Aber in diesem Moment, mit dem Text heute, der uns vor Augen liegt, sollte das, was uns vor Augen steht, dass Gott Sünde anprangert, er aber gleichzeitig gerne vergibt, die Bereitschaft der Buße da sein. Und in dem Moment, wo unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, wo Buße geschehen ist, wo wir neu in dieser Beziehung mit ihm stehen und ihm Danke sagen, dass er alle unsere Schuld vergeben hat, sollte neu eine Freude in unser Herz einziehen und nicht die Last unser Leben bestimmen. Das ist, wie es bei Israel war. Ihre Last bestimmt ihr Leben. Sie sagten, die ganzen Opfer waren ihnen einfach zu schwer. Für Israel waren die Gebote und Opferungen eine Last, während sie eigentlich der Ausdruck einer gesunden, liebevollen Beziehung zu Gott sein sollten. Doch anstatt sich an den Opfern und an der Beziehung zu Gott zu freuen, klagten die Priester an. Gott gab uns seine Gebote nicht, um uns zu strafen, auch nicht die Gebote im Neuen Testament, sondern um uns Orientierung zu geben. Von daher sollten wir uns freuen, dass wir in einer Beziehung mit Gott stehen dürfen. Wir sollten uns am Kreuz freuen. Wir sollten uns am Leib und am Blut des Herrn freuen. Wir sollten alles daran setzen, diese Beziehung zu pflegen und zu hegen, damit sie keine Last ist, sondern Freude. Und wenn wir diese 3 Dinge beachten, dann wird Maleachi und die Zeit aus dem Alten Testament auf einmal ganz tiefe Bedeutung haben, auch für unser Leben heute. Denn wir werden aufrichtig und ehrlich vor unserem Herrn leben. Wir geben unseren Gästen auch nur das Beste. Der Dienst wird entweiht, da, wo wir nicht bereit sind, das Beste zu geben, wo wir nicht bereit sind, uns zu demütigen, sondern uns überheblich über Gott stellen. Buße und Umkehr sind der einzige Weg. Und Gott sei Dank für Jesus Christus, dass wir Vergebung haben dürfen, dass er uns diese Gnade geschenkt hat. Wo wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Amen. Lasst mich noch kurz beten. Und so stehen wir vor dir, großer Gott, und ich danke dir, dass du unsere Schuld vergibst. und dass wir diese Botschaft heute neu uns vor Augen führen dürfen, gerade im Abendmahl. Dass der Zustand der Verachtung, der überheblichen Haltung nicht der Zustand bleiben muss. Dass wir uns demütigen dürfen und dass wir in deine Gegenwart treten dürfen und Vergebung erfahren können. Danke dafür. Danke, dass die Botschaft der Hoffnung lebt. Danke, dass du uns aufforderst, ehrlich zu werden und umzukehren. Dir sei Dank, Vater, für das Geschenk von Golgatha und für den Sieg über die Sünde. Amen.